Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Wow, mega krasse Songs, die wir da heute gesungen haben. Und vielleicht ist es so, dass die Texte dieses Songs deine Predigt für heute waren. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir das, was wir da gerade gesungen haben, wirklich aus tiefstem Herzen auch glauben können. Weil Gott ist nichts unmöglich, da ist immer ein Weg. Hey, von meiner Seite jetzt ganz herzlich willkommen zu dieser Predigt. Vielleicht bist du später dazugekommen, vielleicht bist du später reingekommen. Und hier einfach nochmal der kurze Hinweis an alle, die dazugestoßen sind. Wir sind in der Serie Sexual Revolution. Und wer hätte es geahnt, es geht um Sex in dieser Serie. Und deshalb ist die Predigt für Kinder, Jugendliche, wie immer du dich empfindest, unter 12 Jahren nicht geeignet. Ich glaube, dass man auch unter 12 über Sex reden kann, aber dazu gibt es einen geeigneteren Rahmen, als dass meine Predigt deine Diskussion mit deinem Kind auslösen. Das solltest du irgendwie selber entscheiden. Deshalb jetzt noch die Gelegenheit, holt euch einen Kaffee, geht in die Lounge, ab jetzt seid ihr dabei. Sexual Revolution, warum läuft es bei uns nicht? Wenn du jetzt denkst, dass diese Predigt heute eigentlich ja nur für Eheleute gemacht ist, dann liegst du falsch. Es geht nicht nur um Eheleute. Ich möchte einsteigen mit dem Bibelvers aus dem Hebräerbrief. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Und ganz ehrlich, dieser Vers ist nicht nur für Eheleute. Dieser Vers ist ein Appell an alle in der Gemeinde. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Nicht nur die Eheleute gegenseitig, sondern wir als ganze Gemeinde bleibt einander treu, indem ihr die Ehe in Ehren haltet. Und das geht jetzt an zwei verschiedene Gruppen. Ist mathematisch relativ leicht, es gibt nur zwei. Zu einer von beiden gehörst du. Die erste Gruppe sind die Leute, die verheiratet sind. Wie halte ich die Ehe in Ehren? Mit der Ehe ist es genauso wie mit dem Häuserbesitzen. Ey, und das sind wir echt im Vorteil hier im Schwabenland. Es gibt sehr viele Häuslesbesitzer. Und mit der Ehe ist es genauso wie mit einer Immobilie auch. Es gibt drei Optionen. Die erste Option ist, du machst gar nichts. Und wenn du bei einer Immobilie gar nichts machst, verliert sie automatisch an Wert. Und das ist super easy, weil Wind und Wetter und Regen und alles Mögliche nagt am Haus und es gehen Dinge kaputt. Und wenn du nichts tust, dann sinkt der Wert deiner Immobilie ganz von alleine, ohne dass du was machst. Die zweite Möglichkeit ist, du hältst instand. Also du machst immer genau die Reparaturen, die jetzt gerade anfallen, den Wasserrohrbruch, die kaputte Steckdose. Das, was jetzt gerade sichtbar kaputt ist, das reparierst du auch. Und dann hoffst du, dass deine Immobilie so einigermaßen irgendwie im Wert stabil bleibt. Und die dritte Möglichkeit ist, du investierst in deine Immobilie. Und das ist der einzige Weg, den Wert deiner Immobilie zu steigern. Das Problem ist, es kostet was. Wenn du nämlich an dein Haus einen Wintergarten dran bauen möchtest, kleiner Sidekick, gibt hier Experten, die können da fragen bei dem Thema, dann musst du investieren, dann musst du Geld in die Hand nehmen und musst sagen, ja, ich bezahle dafür, aber hinterher ist meine Immobilie mehr wert. Und genau so ist Ehe. Und die Ehe in Ehren halten, ihr lieben Verheirateten, das bedeutet, ich investiere in meine Ehe. Wenn ich alles nur laufen lasse, wird sie automatisch weniger wert. Wenn ich nur repariere, was halt gerade kaputt ist, naja, dann halte ich halt auch nur den Level. Und wenn ich investiere, dann darf ich auf eine Wertsteigerung spekulieren. So, die zweite Gruppe, und das ist jetzt ganz einfach, das sind alle die nicht verheiratet sind. Auch für euch ist dieser Appell im Hebräerbrief, die Ehe in Ehren halten, wenn ich nicht verheiratet bin. Und hier gibt es jetzt einfach verschiedene Optionen. Du bist noch nicht verheiratet. Du willst auch nie heiraten. Du bist nicht mehr verheiratet. Diese drei Optionen gibt es. Und alle drei Optionen bieten die Möglichkeit, die Ehe zu ehren. Wenn du noch nicht verheiratet bist, bereite dich darauf vor. Setz dich damit auseinander. Mach dir Gedanken, was kostet mich Ehe? Was bedeutet es, in Ehe zu sein? Wie kann ich mich als Persönlichkeit so vorbereiten, dass ich als optimaler Part in diese Ehe hineingehen kann? So, wenn du überhaupt nicht heiraten willst, weil es dir der Herr einfach gegeben hat und es ist für dich einfach nicht dran, du willst es auch gar nicht, dann kannst du Ehe in Ehren halten, wie du Eheleute begleitest. Wie redest du über Ehe? Ist es der ewig tönende Frust, ich armes Opfer, du verheiratet, ich nix? Oder bist du ein segnender Part dieser Gemeinde, der Eheleute begleitet, auch mal in Frage stellt, auch kritisch hinterfragt und sagt, du, ich als Außenstehender, vielleicht kann ich dir mal was sagen, wo du betriebsblind bist. Und der dritte Teil, die nicht mehr verheiratet sind. Du kannst Ehe ehren, indem du anfängst zu reflektieren. Nicht immer nur die Schuld beim anderen zu suchen, sondern wirklich mal zu sagen, hey, was ist da eigentlich passiert? Vielleicht geht es nach einer Scheidung mal gar nicht um die Schuldfrage, sondern nur, wo bin ich verletzt? Wo gibt es was aufzuarbeiten? Wo habe ich die Chance, in diesem Zerbruch meiner Ehe etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu erfahren? Und wir haben das so intensiv gesungen, bei Gott gibt es immer einen Weg. Kann ich das wirklich glauben? Kann ich nochmal neu ansetzen und sagen, Gott, auch nach einer Scheidung gibt es Heilung, Vergebung, Veränderung. Und ihr merkt jetzt, hey, Ehe ehren betrifft jeden von uns. Wir sind alle mit an Bord. Und bevor ich jetzt ganz konkret in das Thema von heute einsteige, möchte ich unbedingt noch was loswerden. Ehe ist so ein fast schon mystisches Wort in Gemeinden. Wir Kirchen, wir neigen dazu, vor allem die Freikirchen, wir neigen dazu, Ehe auf einen Sockel zu stellen, der noch über dem Olymp thront. Also Ehe, wow, das kommt ja noch fast über Gott. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Ehe, und da reden wir heute viel drüber, ist etwas sehr Spezielles, es ist was Göttliches, aber ganz ehrlich, das ist nicht das Ziel deines Lebens. Du bist als nicht verheirateter Mensch nicht nur ein halber Mensch. Du bist nicht weniger. Du bist nicht komplett. Du bist genau so, wie du bist, richtig, alleine, auch ohne Ehepartner. Denn das Ziel unseres Lebens ist ein ganz anderes. Im Römerbrief heißt es, denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Das ist unser Lebensziel. Jesus ähnlicher werden. Und ganz by the way, wenn du immer noch denkst, dass die Ehe so die absolute Vollendung ist, Jesus ähnlicher werden. Jesus war Single, Jesus war unverheiratet und er ehrte die Ehe. So by the way. Jetzt aber wirklich zum Thema. Warum läuft es bei uns nicht? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, warum ich darüber predigen soll. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin seit Donnerstag 26 Jahre verheiratet. Hey. Wow. Ein Applaus an meine Frau. 26 Jahre und es läuft immer. Es läuft immer. Wir sind das Role Model für Ehe. Keinen einzigen Tag in 26 Jahren. Jemand hat mal gesagt, es wird zu keinem Thema so viel gelogen wie zum Thema Sex. Und ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich kann es mir super vorstellen. Vielleicht ist es genau der Grund, warum ich darüber heute predigen darf. Wisst ihr, weil es ist ja Bullshit hoch 10, zu sagen, mich betrifft's nicht. Also wenn du wirklich, wirklich, wirklich 26 Jahre Ehe hinter dir hast und sagst, dass es wirklich immer läuft bei dir, dann solltest du unbedingt in Behandlung. Dann hast du echte Wahrnehmungsstörungen. Meistens kann man die mit dem Partner schon korrigieren, aber nur so by the way. Beim Thema Sex werden wir alle miteinander zu brillanten Politikern. Entweder wir schaffen es, hartnäckig zu schweigen oder mit ganz vielen Worten nichts zu sagen. Sex ist so ein Ding, oh ja, am allerliebsten tun wir es in die Schublade Witz. Ja, weil da kann man sich abstrahieren. Oh, hat er nicht gesagt, oder? Der Joshua hat letzte Woche brillant in diese Serie gestartet. Schau es dir nochmal an und schau es dir nochmal an und schau es dir nochmal an. Ich fand, diese Predigt war so mega gut, warum wir Christen so verklemmt sind. Und die ersten Reaktionen, die ich gehört habe, war, oh, der hat es aber schon gesagt. Ja, hoffentlich, weil Pantomime hätte ich doof gefunden. Ganz ehrlich, wir sollten Tacheles reden, wir sollten ehrlich darüber reden. Und das ist ja auch Ziel und Sinn dieser Serie. Also da kommen Paare zu mir und sagen mir, weißt du mal, bei uns läuft es einfach nicht. Und häufig verlaufen diese Gespräche nach einem sehr ähnlichen Muster, wenn sie kommen. Meine erste Reaktion ist, was läuft nicht? Und dann kommt meistens schon so ein bisschen Gedruckse. Und jetzt musst du unterscheiden zwischen jung verheirateten Paaren und länger verheirateten Paaren. Jung verheiratete Paare, die sagen, ja, weißt du, eigentlich läuft alles super, ist mega cool, läuft in die Ehe gestartet, alles zu, ja, beim Sex, ja, das ist ein bisschen schwierig. So, und dann die älteren Paare, die sagen, ja, Sex hier, knickknack, jawohl, das läuft schon noch, aber weil, sonst, ist schon alles ein bisschen schwierig geworden. Und die älteren Paare musst du länger reden lassen, weil dann kommt irgendwann schon auch das Ehrliche, wo sie sagen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es wie mit allem, auch mit dem Sex ein bisschen schwierig. Und dann sage ich, jetzt sei mal konkret, was läuft bei euch denn wirklich nicht? Und dann nach vielen vertrauensbildenden Maßnahmen kommt dann so irgendwann die Aussage, ja, weißt du, wenn wir ganz ehrlich, eigentlich läuft es halt zusammen nicht. Allein, ja, allein, das klappt schon. Und vor allem die jungen Paare, weißt du, wenn sie wirklich ehrlich sind, sagen, ja, also in der Selbstbefriedigung, da bin ich Weltmeister. Hey, come on, Orgasmusprobleme kenne ich da nicht. Das klappt schon immer. Aber zusammen, da wird es schwierig. Und ganz ehrlich, die Aussage bekomme ich jetzt nicht nur von Männern. Es ist vielleicht relativ gesehen mehr bei Männern, vielleicht, weiß ich nicht. Aber die Aussagen kommen von beiden, von Männern und von Frauen. Und ich möchte sagen, wenn ich jetzt darüber rede, warum läuft es bei uns nicht? Unsere Sexualität ist was unfassbar Komplexes. Ich werde mich nicht hier hinstellen und sagen, dass ich auf alles eine Antwort habe. Das wäre komplett gelogen. Unsere Sexualität besteht aus so vielen Komponenten. Da spielt so viel mit rein. Erfahrungen, Scham, Verletzungen, Enttäuschungen, Prägung von den Eltern, Dinge, die du erlebt hast und besser nicht erlebt hättest oder Dinge, die du gerne erleben würdest, aber nie erlebt hast. Und es ist so komplex, das Thema, dass ich weiß, ich kann das gar nicht alles beantworten. Aber ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, ich habe da ein Thema, geh es an. Geh es an. Mit Freund, mit Freundin, mit Seelsorger, mit Leiter, mit vielleicht professioneller Hilfe in der Betreuung drinnen. Geh es an. Es ist es wert, dass wir dahinter schauen. Dennoch möchte ich es wagen, eine Antwort zu geben, und die ist vielleicht ganz anders, als du jetzt denkst. Warum läuft es bei uns nicht? Real men don't need instruction. Dieser Satz wird auf Tim Taylor zurückgeführt. Tim Taylor, der Handwerkerkönig, wer es kennt, hör mal, wer da hämmert. Und ganz ehrlich, ich würde das Man mit E einfach streichen und würde sagen, real men don't need instruction, weil darin sind wir absolut emanzipiert. Das gilt für Männer und Frauen genau gleich. Hey, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir brauchen keine Instruktionen mehr, oder? Schon erst recht nicht, was Sex und Beziehung angeht. Come on, also das kriegen wir selber raus. Das nehmen wir in der Pubertät mal selber in die Hand und später der andere und dann gehen wir vorwärts und irgendwie kriegen wir das dann schon hin, dieses Thema. Wenn wir überhaupt Ratschläge annehmen, dann bitte hochwissenschaftlich. Am besten mit Doktortitel und Zahlen, Daten, Fakten basiert, Emotionen beiseite, wenn Ratgeber, dann wissenschaftlich fundiert. Aber Bibel? Ganz ehrlich, die Bibel? Hey, come on, in der Bibel, ja, da kannst du so über ideelle Dinge, über Philosophie, über Lebensmodelle, Ewigkeit, aber ein Sexratgeber? Ich meine, ich fand es mega cool, dass der Joshua da so offen gesprochen hat über das Hohelied der Liebe, weil wisst ihr, wie es mir geht, Thema Sex und Christen, ich finde es so nervig. Es wird immer bloß so drumrum. So, ja, hast du nicht gesehen? Und die Äpfel und die Blüten und wow, hoch fantasievoll. Was hat er jetzt gemeint? Um was ging es da wirklich? Die Bibel als Ratgeber? Ist sie nicht völlig veraltet? Real men don't need instruction. Wir brauchen doch gar keine Instruktionen. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, wir sind die Generation von Menschen, die am meist manipulierte Gesellschaft, die es je gegeben hat. Wir sind die am meist manipulierte Gesellschaft, die es je gegeben hat. Die Frage, ob du manipuliert wirst, stellt sich überhaupt nicht. Die einzige Frage ist, von wem? Was ist die Quelle für dein Lebensmodell? Und jetzt sei mal ganz ehrlich, wirklich das Fromme einfach mal weg. Werd ehrlich zu dir selber. Was sind deine Quellen, deine Ratgeber zum Thema Sexualität? Und ich habe das Gefühl, das kann man so in zwei Alterslager einteilen. So bis zu einem bestimmten Alter waren das eher Zeitschriften, Bücher und Filme. Und ab einem bestimmten Alter sind es Serien, Podcasts und Filme. Und Filme sind immer vorne dran. Das ist doch das, was uns zum Thema Sexualität wirklich prägt. Was uns wirklich prägt. Und jetzt sagst du vielleicht so, ja, nee, das ist bei mir nicht so. Dann frage ich dich einfach mal, von was lässt du dich in welchen Zeiteinheiten beeinflussen? 5 Minuten Bibel lesen gegenüber 6 Stunden Netflix? Und ich glaube, jetzt hast du eine ehrliche Antwort. Was prägt dich wirklich? Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Du brauchst eine Veränderung, du brauchst einen neuen Ansatz, anders als die Welt. Du wirst dieses Denken in der Welt nur als Widerhall finden, aber nicht als Quelle. Das heißt, du brauchst eine Entscheidung. Wer darf dein Denken prägen? Und ganz ehrlich, es nutzt überhaupt nichts, hier mit irgendwelchen frommen Wünschen daherzukommen, sondern schau in deinen Kalender, schau in deinen Tagesablauf und sag dir mal ganz ehrlich, was sind die Quellen? Und ich vermute, wenn wir ehrlich werden, kommen wir fast immer irgendwo bei Hollywood raus. Das sind die Quellen unseres Denkens. Aber Gott ist der Erfinder des Lebens. Gott hat es gemacht und er hat maximales Interesse daran, uns zu sagen, wie es geht. Und deshalb müssen wir uns von ihm prägen lassen. Deshalb müssen wir bei ihm suchen, um Antworten zu finden. So, und jetzt sage ich was und das weiß ich, da trete ich jetzt den Ersten auf den Schlimmsten. Warum läuft es bei uns nicht als Paaren? Weil beide Teile eines Paares die gleiche Entscheidung getroffen haben müssen. Dass Gott die maximale Autorität und Quelle des Lebens ist. Wenn das nur ein Partner entschieden hat, wird es crashen. Und jetzt weiß ich, jetzt kommt so, ja, das kann man so nicht sagen. Mein Partner ist halt nicht gläubig und wir sind doch trotzdem verliebt und trotzdem klappt es. Ja, es klappt bis zu einem bestimmten Punkt. Es muss crashen. Warum? Weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst deinen Partner nicht ernst oder du nimmst Gott nicht ernst. An den entscheidenden Punkten deines Lebens, wo du Entscheidungen treffen musst, und du sagst, ich ordne mich Gott unter, muss es dein Partner auch tun. Sonst kann es nicht funktionieren. Denn sonst wird einer von beiden immer in eine Opferrolle enden. Und das führt zu ganz dummen Dingen am Ende. Deshalb ist es so wichtig, dass beide Partner zu einer Entscheidung kommen. Ich möchte das am Beispiel der Sexualität erklären, was das mit Gott, der Bibel und deiner Entscheidung zu tun hat. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum gehen wir eigentlich so rotzfrech her als Christen und setzen Sex und Ehe immer so mit dem Gleichheitszeichen? So völlig selbstverständlich, ja. Also wenn wir jetzt die Praxis uns angucken, wissen wir alle, dass es nicht mehr so ist. Ja, lasst uns da bitte mal ehrlich sein. Also die allerwenigsten sind heute so, dass sie wirklich als Jungfrau in die Ehe reingehen. Die allermeisten haben schon ihre Kapitel. So, und dennoch reden wir so. Und warum tun wir das? Und warum ist es gut, dass wir so reden? Wenn deine Lebensgrundlage, auf der du Entscheidungen triffst, aus der du das Leben beurteilst, die Gesellschaft ist, dann macht das Gleichsetzen von Ehe und Sexualität überhaupt keinen Sinn. Ganz ehrlich, es macht keinen Sinn. Und wir sollten da ehrlicher werden. Wenn die Welt unsere Entscheidungen beeinflusst und wenn die Welt sagt, was funktioniert, was nicht funktioniert, dann sollten wir mit diesem Ehe-Sex-Ding einfach mal aufhören. Weil ganz ehrlich, die Welt sagt dir etwas zur Sexualität, was ihre Aufgabe ist. Sie sagt, Sex ist dafür da, dir Lust zu bereiten, deine Identität daraus abzuleiten und dir einen Zustand der Befriedigung zu ermöglichen. Okay, das sagt die Welt, das ist Sex. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn das die Aufgabe von Sex ist, dann ist der Ehepartner im besten Fall dienlich dabei. Aber eben nur im besten Fall. Wenn es wirklich darum geht, einfach Erfüllung zu bekommen, Lust zu verspüren, Befriedigung zu erlangen, ja, hey, da bist du alleine oft besser unterwegs. Dann ist es ein absolut logischer Schritt, den du gar nicht verdammen brauchst, zu sagen, ja, Pornografie, Rosamunde Pilcher und der Vibrator tun es auch. Die Quelle, die kann sehr unterschiedlich sein. Bitte zeig nicht mit dem Finger auf die anderen. Es gibt deine Quellen, die dich animieren, die dich stimulieren, die für dich bedeuten, am Ende steht Befriedigung. Und wenn du Sexualität so siehst, hey ja, dann ist der Ehepartner halt irgendwie so ein Add-on, der möglicherweise gut dabei funktioniert. Die Bibel als Grundlage des Lebens sagt etwas völlig anderes. Ändert euer Denken, nicht Maßstab der Welt. Der Maßstab der Bibel ist was ganz anderes. Die Bibel lehrt, Sex und Ehe gehören zusammen. Punkt aus. Bitte diskutier keinen Quatsch. Das ist das, was die Bibel durchgängig sagt. Und du findest keine Position, die das aber anders sieht. Nein, die Bibel redet davon, Sex und Ehe gehört zusammen. Das ist ein Rahmen. Und sie sagt, deine Sexualität dient der Ehre Gottes. Das ist ihre Aufgabe. Und by the way, macht sie dich glücklich. By the way, ist es mega schön. By the way, ist es super befriedigend. By the way, das Ziel ist es, Gott zu ehren. So, und jetzt achte bitte mal darauf, wie Christen darüber diskutieren. Und ich Sag mal einfach, komm, wie wir hier im ICF Reutlingen diskutieren. Dann gucken wir nicht so auf die anderen. Wir diskutieren extrem viel darüber, was ist eigentlich mit Sexualität gemeint? Also, wo sind die Grenzen? Was darf ich vorher schon? Wie weit darf ich gehen? Ist dran gleich drin? Oder geht Petting noch? Oder knutschen noch? Und wie weit darf ich? Das diskutieren wir. Wir diskutieren auch, wann er eigentlich beginnt. Wisst ihr, das ist so spannend, gell? Wann fängt es denn jetzt wirklich an? Wenn der Pastor Amen gesagt hat oder wenn das Standesamt unterschrieben hat, dann ist es schon geschickt, dann läuft es schon mal. Oder beim ersten Mal? Oder wann ist es denn? Das sind unsere Diskussionen. Was wir aber kaum noch diskutieren, und ich höre es ganz selten mal in Gesprächen raus, ist die Frage, was bitteschön meint die Ehe eigentlich, wenn sie vom Bund spricht? In der Bibel findest du einen ganz krassen Unterschied zwischen Bund und Vertrag. Ein Bund in der Bibel wird im Vertrauen geschlossen. Ein Vertrag, nicht nur in der Bibel, auch in der Welt, wird auf Misstrauen geschlossen. Wenn du vertraust, brauchst du keinen Vertrag. Ein Vertrag ist eigentlich Ausdruck von Misstrauen. Bei einem Bund gibt man Rechte weg und nimmt Verantwortung auf. Man schützt die eigenen Rechte und verringert die Verantwortung beim Vertrag. Merkt ihr den Unterschied? Beim Bund holst du dir Verantwortung. Ich gehe in den Bund für jemand anderen. Beim Vertrag gebe ich Verantwortung weg. Ich bin safe. Ich habe einen Vertrag. Wenn es dumm kommt, schau mal in den Vertrag, dann läuft es. Beim Bund steht das Interesse des anderen im Vordergrund, beim Vertrag dein eigenes Interesse. Und die Bibel spricht jetzt sehr eindeutig. Sie sagt, gesunde, erfüllte und befriedigende Sexualität findet innerhalb des Bundes der Ehe statt. Deshalb sagt die Bibel, geh den Bund der Ehe ein. Die Gesellschaft sagt, mach einen Ehevertrag. Egal, ob du den Vertrag jetzt schriftlich machst oder nicht. Es geht um die Herzenshaltung. Und hey, wir haben so wenig Zeit, deshalb muss ich so viel Gas geben heute. Wir müssen noch viel, viel länger darüber reden. Aber ich möchte mit euch reinschauen, was bedeutet es, diesen biblischen Bund der Ehe einzugehen. Und jetzt wirklich hier nicht verheiratet, hört besonders gut zu. Weil das ist es, wozu ihr mal irgendwann Ja sagen werdet, vielleicht wollt. Da rief dieser, endlich gibt's jemanden wie mich, das war Adam. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Darum verlässt sein Mann seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. So, der Bund, das Erste, was in dem Bund drin ist, wir verlassen Mutter und Vater. Und in unserem Hirn ist das nur noch die Frage, wir ziehen aus. Ja, aber wisst ihr was, das geht's nicht. Wir verlassen Mutter und Vater. Das heißt, ich lasse das, was mich geprägt hat, das, was meine Vergangenheit ist, das, was meine Familienkultur ist, die Witze, die bei uns gemacht wurden, die Dinge, die nicht gesagt wurden, das, was bei uns eingeführt wurde als Familienkultur, das lasse ich hinter mir. Die Wahrheit ist, wir gehen in die Ehe und erzählen dem Partner ständig, ja, aber bei mir zu Hause, die Mama hat immer Zwiebeln in die Suppe gemacht. Bei uns wurde immer offen über Sex geredet. Bei uns wurde gar nicht über Sex geredet. Merkt ihr was? Der Bund der Ehe heißt, das lasse ich hinter mir. Ich beginne neu. Neu, das ist also neu. Leeres Blatt Papier ist der erste Teil. Der zweite ist, warum beginne ich neu? Damit wir eins werden mit Leib und Seele. Come on, und das wollen wir. Eins werden mit Leib, yes, am besten jeden Abend. Das ist doch, jetzt endlich geht's los. Ehe, knick, knack, du darfst, ohne schlechtes Gewissen. Und dann merken wir, jo, also irgendwie habe ich es mir schon anders vorgestellt. Irgendwie ist es gar nicht so bombastik, telefantastik. Irgendwie bleibt doch ganz schön viel Enttäuschung. Irgendwie, das war jetzt echt alles. Eins werden im Leib heißt, ich lasse mich auf den anderen ein. Hey, und Männer, das müsst ihr jetzt echt aushalten, das ist wirklich hart. Eins werden im Leib, das meint jetzt, ich sage es konkret, dass wir es verstehen, Sex machen, beginnt mit Worten. Oh. Ja, auch ihr Frauen, wenn ihr nicht gern redet. Eins werden heißt, ich sage dem anderen erstmal, wer ich bin. Nicht zeigen gleich, erstmal sagen. Weißt du, so bin ich und das finde ich toll an mir und das finde ich blöd an mir. Und ich hatte eine Freundin in meiner Jugend, die hat mir gesagt, ich kann nicht küssen. Das habe ich ewig in meine Ehe mit reingenommen. Und irgendwann habe ich es kapiert, hey, eins werden beginnt, ohne Scham zu reden. Und meine Frau hat gesagt, weißt du, ich bin davon überzeugt, dass ich nicht küssen kann. Oh. Eins werden heißt, wenn du wirklich Selbstbefriedigungsweltmeister bist, dann erzähl das deinem Partner mal. Oh, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so endlos prickelnd, aber sag's ihm doch mal. Sag doch mal, wo du in Sexualität stehst, was gut für dich ist, was schlecht für dich ist, wovon du träumst und was für dich gar nicht geht. Grenzen ziehen, gegenseitig eins werden, sich begegnen. Und dann kann Selbstbefriedigung zusammen losgehen. Oh, maximale Schamgrenze. Ja, aber das ist ein Weg dorthin. Und wenn ich höre, dass Paare nach 20 Jahren nur noch auf motorbetriebene Spielzeuge stehen, hey, probiert sie mal zusammen aus. Dann kann das zielführend werden. Eins werden im Leib. Und jetzt kommt das ganz Harte an der Geschichte. Es wird nur funktionieren, wenn wir eins werden in der Seele. Die Seele ist der Ort von Denken, Fühlen und Wollen. Denken, Fühlen und Wollen. Und jetzt mache ich Fantasie auf. Und keine Angst, jetzt geht es nicht um irgendwelche sexuellen Bildvorstellungen. Träum bitte mal das Bild, dass du mit deinem Partner eins bist im Denken, im Fühlen und im Wollen. Paradies auf Erden. Paradies auf Erden. Wenn wir eins sind im Denken, Fühlen und Wollen, hast du nie wieder schlechten Sex. Ohne Ende. Aber dieses Einswerden in unserer Seele, das schaffen wir nicht. Das kriegen wir nicht hin. Paulus schreibt, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und da könnten wir allein drüber predigen, aber Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Und wisst ihr, ein Geheimnis erschließt sich nicht von alleine. Real men don't need instruction, vergiss es. Dieses Geheimnis braucht Erklärung. Wir nennen das Offenbarung. Erkenntnis, Wachstum, Veränderung. Wir brauchen das. Hey, und ich habe gemerkt, wir stehen oft da und manchmal registrierst du das erst nach der Hochzeit. Manchmal erst 25 Jahre nach der Hochzeit. Wir stehen da und merken, wir sind so kaputt. Wir sind so kaputt, wir sind so zerstört. Pornografie, romantische Bilder, romantische Romane, Geschichten, Fantasiemomente in der Selbstbefriedigung. Es hat uns so zerstört innerlich, dass wir da stehen und sagen, Gott, das kann nur ein Traum sein. Gehört aber jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Leute, wir brauchen eine Sexual Revolution. Wir brauchen es, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, erneuere mich. Vielleicht bin ich heute 14 Jahre alt, Teenie, und ich beginne gerade einen Weg und merke schon, mein Start war holprig, weil ich schon Dinge gesehen habe, die ich besser nicht gesehen hätte. Vielleicht bist du schon in einem Alter, wo du das Gefühl hast, boah, ich bin durch mit dem Thema, mein Körper kann nicht mehr, aber mein Kopf will vielleicht schon noch. Es ist egal, wo wir stehen, wir können mit Jesus nochmal neu beginnen. Mit Jesus einen Neuanfang machen. Jesus, und ich möchte diese Predigt jetzt gar nicht mit einer Antwort enden, sondern einfach mit einer Bitte an dich. Jesus, du siehst jeden hier im Raum, am Stream, jeder, der hier irgendwie gerade gedanklich beteiligt ist. Und du kennst uns viel, viel besser als wir uns selber. Du weißt, wo wir verletzt sind, wo wir kaputt sind, wo wir einen Neuanfang brauchen. Ich bitte dich, gib uns den Mut, ehrlich zu werden vor dir und Wunder zu erleben.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.